Ich fand diese beiden Songs richtig gut. Ich bin der Meinung, es sind einige der besten ABBA-Songs. Hätten sie an der Stelle weitergemacht, dann wäre es noch richtig interessant geworden. Aber danach war dann Pumpe und das lag wohl daran, dass speziell diese zwei Songs so erfolglos waren.
1001 Musikgeschichten. Heute aus dem Jahr 1982.
Ja, schönen guten Tag. Hier melden sich wieder die zwei Musikverrückten. Das wären zum einen der Mann, der seit vielen Jahren als Musikjournalist unterwegs ist bei verschiedenen Radiosendern. Buchautor ist er auch und vor allem ein riesengroßer Musikliebhaber, Lutz Stolberg.
Ja, hallo zusammen.
Ich bin Carsten Richter, ich arbeite auch beim Radio und ich bin auch ein Musiknerd. Deswegen gibt's bei Lutz und mir eigentlich nur dieses eine Thema. Zusammen wollen wir 1001 Musikgeschichten zusammentragen. Und heute geht's ums Jahr 1982. Das war ein goldenes Jahr für die Neue Deutsche Welle. Über die größten Hits der NDW sprechen wir gleich. Außerdem geht's um die wahrscheinlich eindringlichste Verfilmung eines Musikalbums, Pink Floyd's The Wall. Und um den Schwanengesang der Popgiganten von ABBA. Unsere Plattengeheimtipps sagen wir natürlich auch wieder durch. Und vorher kommt ein kleiner historischer Abriss. Lutz, 1982. Was war wichtig?
Politisch müssen wir erstmal schauen, innenpolitisch in der Bundesrepublik der Wechsel an der Spitze. Bundeskanzler Helmut Schmidt musste gehen nach 8 Jahren. Er wurde gestürzt, weil die sozialliberale Koalition den Bach runtergegangen ist. Und für ihn kam dann der Dauerkanzler Helmut Kohl für die nächsten 16 Jahre.
Und globalpolitisch, Kalter Krieg ist sicherlich auch ein großes Thema,
natürlich,
oder?
Die Friedensbewegung, der NATO-Nachrüstungsbeschluss, die Reagan-Administration, Ronald Reagan, zweites Jahr in der Amtszeit und der Kalte Krieg. Leider wieder sehr kalt geworden damals.
Gucken wir gleich mal zu den erfolgreichsten Singles 1982. Platz 3, Joan Jett and the Blackhearts, I Love Rock'n'Roll.
Ja, genau, damals gehandelt als amerikanische Antwort auf Susie Quattro, die ja ihre Karriere von England aus begonnen hatte, obwohl sie natürlich auch gebürtige Amerikanerin ist.
Yeah.
Es war ein Riesenkracher, war so im Sommer 82 kam das Ding ganz groß raus.
Ich finde den Song auch immer noch geil, das hat nach eigentlich alles, was ein guter Rocksong braucht.
Ja.
Platz 2, Man at Work, Down Under.
Ja, da mit dem Titel ist schon alles gesagt, Musik aus Australien. Colin Hay war übrigens vor 2 Jahren mit Ringo Starr auf Tournee, hat eine sehr markante Stimme und dadurch hat der Sound der Band eigentlich gelebt.
Ich glaube, der ist auch mal vor einer Weile auf Akustiktour gewesen mit den ganzen Man at Work Hits und das hat wunderbar funktioniert, das ist ein ganz großartiger Sänger, finde ich.
Mhm.
Und Platz Nummer 1, Survivor, Eye of the Tiger.
Ja, das ist eine Filmmusik aus einem Rocky-Film. Ich komme da immer durcheinander, wenn ich die zähle. Da gab es also Rocky 3. Es war Rocky 3. Auf jeden Fall wurden ja dann auch später wiedergenommen für den Rocky-Film da drauf. Und die amerikanische Band, die hat das wirklich sehr souverän gelöst und hat da wirklich einen Kracher geliefert, muss man so sagen.
So viel zu den internationalen Charts. In Deutschland war ja vor allem ein Musikgenre erfolgreich 1982.
Ja.
Und darüber sprechen wir jetzt.
1001 Musikgeschichten. Heute aus dem Jahr 1982.
Die Neue Deutsche Welle war damals auf ihrem Höhepunkt. Und wir sprechen mal über die besten oder unserer Meinung nach besten NDW-Songs. Vorher vielleicht mal 1, 2, 3 Worte zur Neuen Deutschen Welle an sich. Wie ist denn das überhaupt entstanden?
Also die Neue Deutsche Welle war eigentlich die Fortsetzung des britischen New Wave mit deutschsprachigen Mitteln. So einfach, glaube ich, kann man es auf die Formel bringen.
Yeah.
Weil ähnlich wie in Großbritannien tat sich also in Deutschland Ähnliches. Also abseits vom Rock- und Pop-Establishment manifestierte sich eine Bewegung, die in kleinen Kellerclubs entstand, die völlig frank und frei unabhängige Musik machte mit flippigen Texten und sich vom englischsprachigen Rock und Pop unterscheiden wollte. Und benutzt wurden einfache Mittel, also viele Bands, die hatten einfach nicht viel Geld, um da in teures Instrumentarium zu investieren. Die arbeiteten also mit ganz bescheidenen musikalischen Mitteln, wie Trio zum Beispiel mit ihrem kleinen Casio da, diesen Handcomputer, den Stefan Remmler benutzt hatte. Ja, und so entstand also NDW Ende der 70er, Anfang der 80er und ein Musikreporter war dann auch schnell mit der passenden Bezeichnung zur Stelle Neue Deutsche Welle. Und das war dann das Etikett, ab dem die Bewegung dann ab 1982 verstärkt auch von der Industrie vermarktet wurde. Viele sagen ja, dass mit den großen Hits dann die NDW auch ihre Unschuld verloren hat.
Ich habe immer das Gefühl, dass es so diese üblichen Verdächtigen gibt, die einem sofort einfallen, wenn man das Wort NDW hört. Ja. Aber es gab ja doch nebenher so viele Underground-Bands, Neon Babies, Klit und so weiter und so fort, die heute schon fast ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Also es war eine sehr rege Musikszene, oder?
Auf jeden Fall, und man kann sie stilistisch auch gar nicht festzorren irgendwo, sondern das war alles Mögliche. Da gab es also handgemachten Rock, da gab es Mundart-Rock, Bab zum Beispiel, oder die Spider-Murphy-Gang wurden ja auch als NDW vermarktet, obwohl es die eigentlich schon weit vorher gegeben hatte. Und es war elektronische Musik dabei, Elektropop, Synthie-Pop und ja, eigentlich alles, was Spaß machte.
Ja, und einiges ging auch sehr in die avantgardistische Ecke.
Ja, es gab also Dadaismus, bestes Beispiel, Trio Dada Da, damit war eigentlich eine Vorlage geliefert. Viele Bands haben dem nachgeeifert und einfach sinnlose Wortmalereien geliefert. Yeah. Aber es gab natürlich auch die anspruchsvollen Songs, die politischen zum Teil sogar, siehe beispielsweise Bab aus Köln.
Dann gucken wir uns doch gleich mal ein paar ikonische NDW-Songs an. Spider-Murphy-Gang, Skandal im Sperrbezirk.
Ja, ist eine interessante Sache. Also die Spider-Murphy-Gang, benannt nach der Zeile aus dem Elvis-Song Jailhouse Rock, Spider-Murphy plays the Saxophone, die hatte sich ja schon in den 70ern gegründet, hat zunächst Rock'n'Roll gemacht, hat dann bayerische Mundart gespielt und wurde als NDW-Band vermarktet und hat Anfang 1982 auch als erste NDW-Band den ersten Platz der Singlecharts in Westdeutschland erreicht damals. Und der Günther Siegel sagt noch heute, das war also ein Segen, wie dieser Song entstanden ist, Skandal im Sperrbezirk. Also die reale Grundlage ist ein Gebot der Münchner Stadtverwaltung zu den Olympischen Spielen 1972, dass also die Damen aus dem horizontalen Gewerbe aus der Innenstadt verbannt wurden, damit also die internationalen Olympiagäste dieses Elend da nicht mit ansehen müssen. Mhm. Und so entstand also dieser Sperrbezirk. Auf der Fahrt zu irgendeinem Gig haben Günther Siegel und Co. dann im Autoradio einen Schlager von Erik Silvester gehört. Der hieß Skandal um Rosi. Da ging es aber um was völlig anderes in dem Lied. Aber das war irgendwie die Zeile, die sich bei ihm festgebrannt hat. Und er meint heute, also Skandal ist ein super Wort für einen Rocksong. Das ist selber ein Skandal, dieses Wort. Ja, und so entstand dann also dieser Hit, der heute ein Klassiker ist. Skandal im Sperrbezirk, die Spider-Murphy-Gang.
Und ich glaube, die besungene Telefonnummer wird zumindest im Münchner Raum bis heute nicht vergeben.
Das ist richtig. Die gab es auch damals nicht. Man wähnte sich da also auf der sicheren Seite. Aber im übrigen Westdeutschland hat es da durchaus, also bei Leuten, die diese Nummer hatten, da Telefonterror gegeben.
Klasse. Was haben wir noch für Songs auf der Liste?
Ja, dann haben wir Markus, ich will Spaß. Das war im Prinzip auch ein Motto der neuen deutschen Welle, einfach nur Spaß haben. Bei Markus und bei diesem Song, der im Sommer 82 wochenlang Platz 1 belegte, da ist eigentlich der Produzent und der Macher interessanter als der Interpret, weil Markus Mörl kann nicht so viel als Sänger, das muss man ihm einfach mal bescheinigen, ja, aber hinter dem Song steht Axel Klopprogge, das war ein Produzent und Songautor, der war damals 23 Jahre jung, als er den Song geschrieben und produziert hatte und diesen Knaller also gelandet hat. Und der hat eine erstaunliche Karriere gemacht. Heute ist Axel Klopprogge Manager in China. Er entwickelt für das chinesische Fernsehen Unterhaltungsformate, also wie zum Beispiel so wie bei uns Deutschland, er sucht den Superstar, das dann eben in der chinesischen Variante. Ja, er lebt abwechselnd in China und auch in Deutschland. Und weil hier hat er zusammen noch irgendein Werbeprojekt zusammen mit Oliver Kahn laufen. Also sehr aktiv der Mann, aber mit Musik hat er nicht mehr so sehr viel zu tun.
Aber ich kann mir vorstellen, dass es damals viele solche Karrieren gab. Neue Deutsche Welle, wie du schon sagtest, aus dem Underground hervorgegangen. Ich glaube, da konntest du als junger Komponist oder als junger Musiker mal schnell einen Hit landen. Und wenn du dann die richtigen Leute kennengelernt hast, dann war das schon ein guter Grundstein.
Ja klar, Annette Humpe von Ideal ist auch so ein gutes Beispiel. Heute eine der besten und gefragtesten Produzentinnen in Deutschland überhaupt.
Ich und ich mittlerweile. Ja. Ja, stimmt. Die ist noch ein wunderbares Beispiel für Was haben wir noch? 99 Luftballons sollten wir vielleicht auch mal noch klären.
Ja, oder? Das ist auch eine interessante Geschichte. Der zweite Hit von Nena nach Nur geträumt. Da hat also der Songautor Rolf Fahrenkrog-Petersen im Juni 1982 das Rolling Stones-Konzert in der Waldbühne in West-Berlin besucht. Und zum Abschluss des Konzerts stiegen also riesige Mengen von Luftballons in die Höhe. Und es war wohl irgendwie noch ziemlich windig an dem Tag. Und Fahrenkrog-Petersen malte sich aus, wie ist das jetzt eigentlich, wenn die Luftballons über die Mauer fliegen, also in den Ostteil der Stadt? Wird dann auf die geschossen oder wie funktioniert das? Und so kam dann diese apokalyptische Vision zustande, von der ja 99 Luftballons erzählt. Also ein Lied, das den Dritten Weltkrieg schildert, der durch einen bedauernswerten Unfall durch 99 Luftballons ausgelöst wurde.
Das sind ja so diese bekannten Nummern, die man sofort mit Neuer Deutscher Welle verbindet. Gibt es vielleicht noch einen Songtipp, der eher underground ist, aber auch ein Hinhörer?
Also ich mochte damals sehr eine Band namens Stahlnetz. Das war kein großer Hit damals, aber der lief in den Schlagern der Woche vom Rias Berlin ganz gut. Und danach hat man auch nie wieder was von der Truppe gehört. Stahlnetz, benannt nach einer Krimiserie in den 60er Jahren im westdeutschen Fernsehen. Und der Song hieß Vor all den Jahren. Und der hatte auch zum Thema damals die allgemeine Angst vor einem Dritten Weltkrieg, vor einem nuklearen Holocaust. Das war ja das Zeitalter von Ronald Reagan, der als kalter Krieger verschrien war, der seine Amtszeit gerade begonnen hatte. Und dieser Song schildert auf sehr düstere Weise, also wirklich ein sehr finsteres Lied auch, mit ganz schweren, metallisch klingenden Keyboards und einem düsteren Gesang, aber recht rhythmisch und relativ schnell auch. Und dieser Song schildert also, wie sich ein Ehepaar während eines Atomschlags im Luftschutzkeller verkriecht und ausmalt die schönen Zeiten, weißt du noch, vor all den Jahren, weißt du noch, wie es damals war, während also um die beiden drumherum das große Sterben beginnt.
Aber die ernsten Themen in der Neuen Deutschen Welle waren ja in der Minderheit, oder? Normalerweise ging es doch mehr so um ausgelassenes, fröhliches Lebensgefühl.
Ja, genau. Also wie gesagt, ich will Spaß war eigentlich das große Motto. Ja. Und dann kam noch Dada hinzu und das war es im Wesentlichen eigentlich. Und das letzte Drittel, das waren die ernsthaften, die ambitionierten Songs.
Mit Neuer Deutscher Welle war es dann relativ schnell vorbei.
Ja, wie ich schon sagte, man hat der NDW danach gesagt, sie habe also mit der Kommerzialisierung, die ja 1982, 83 im ganz großen Maße einsetzte, ihre Unschuld verloren. Und die ursprüngliche Idee, also unabhängige Musik zu machen, die war damit eigentlich gestorben. Und dann gab es wahrscheinlich für die Künstler auch Vorgaben von den Plattenfirmen, so und so müsst ihr klingen, damit ihr euch verkauft. Und da war das Ende dann eigentlich abzusehen und spätestens 1984 sprach kein Mensch mehr über NDW.
Wir machen jetzt mal einen ganz harten Cut. Von den fröhlichen, dadaistischen Songs kommen wir nämlich zu harten Tobak.
1001 Musikgeschichten. Heute aus dem Jahr 1982.
Denn damals lief ja im Kino einer der eindringlichsten Musikfilme an, und zwar The Wall.
Ja, genau, von Pink Floyd, also die Verfilmung des Pink Floyd-Albums. Mhm. Der Film kam nicht überraschend, sondern der war geplant, wie David Gilmour mal in einem Interview betont hat.
Also von Pink Floyd,
das gesamte Projekt The Wall war also als multimediales Ereignis konzipiert worden von Anfang an, also als Doppelalbum, dann diese spektakuläre Live-Show und dann eben halt auch der Film. Alan Parker führte Regie, das ist ein bekannter Musikregisseur. Und was ich interessant finde an dem Film, das ist also der Wechsel von Animation und von Realfilm, also von gespielten Szenen.
Lass uns vielleicht mal ganz kurz über die Story reden. The Wall, das bekannte Konzeptalbum von 79, erzählt ja die Geschichte eines fiktiven Rockstars, Pink. Da gibt es viele Parallelen zur Geschichte von Pink Floyd, zu deren ersten Frontman Syd Barrett. Also quasi ein Rockstar, der mehr oder weniger durchdreht.
Ja. Ja, ausgebrannt ist von zu viel Drogen und von zu viel Erfolgsdruck und der einen gewaltigen Frauenkomplex hat. Das kommt also auf dem Album in dem Song Mother beispielsweise zum Ausdruck. Da wird diese herrische Mutter besungen, die also völlig hemmungslos von ihm Besitz ergreift, von ihrem Kind. Und im Film hat man natürlich dann die visuellen Mittel, das umzusetzen. Und ich finde, das wird ganz schön drastisch dargestellt, ja. Und dieser Pink, der errichtete, um sich zu schützen, weil er so sensibel halt ist, errichtet um sich herum eine Mauer, wobei also jeder Ziegelstein eine bestimmte Bedeutung hat für ein bestimmtes Ereignis oder für bestimmte Empfindungen.
All in all, it's just another brick in the wall.
Ja, man kann also diese neurotische Entwicklung dieses Menschen minutiös verfolgen und am Ende wird er dann in einer Art Gerichtsverfahren, wobei man den Eindruck hat, dass sich das alles in seinem Kopf abspielt, dazu verurteilt, die Mauer einzureißen. Das muss ein sehr schmerzhafter Prozess für ihn gewesen sein und am Ende stürzt dann die Mauer ein und was danach geschieht, wird nicht gezeigt, aber es kommt dann dieser Song hier von dieser kleine Song Outside the Wall, der also so ein bisschen Hoffnung gibt, dass es irgendwie doch noch weitergeht und dass man auch ohne Mauer leben kann.
Man wünscht ihm eine gelungene Therapie.
Ja, genau.
Roger Waters, Bassist und zur damaligen Zeit Hauptsongschreiber von Pink Floyd. Es ist ja sein Baby. Er verarbeitet da ja auch viel Autobiografisches, den Vater, den er im Krieg verloren hat und so weiter. Er wollte ja zuerst Pink selber spielen, oder?
Er wollte selber spielen. Es hat wohl auch schon Probeaufnahmen mit ihm gegeben, aber er hat eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er kein guter Schauspieler ist. Und da hat man dann Bob Geldof halt genommen.
Bob Geldof von den Boomtown Rats.
Ja, und der hat seine Sache eigentlich sehr gut gemacht.
Finde ich auch. Aber die Wahl ist trotzdem ein bisschen überraschend, weil ich glaube, ich habe mal gehört, dass er überhaupt keinen Bock auf ein Pink Floyd-Projekt hatte. Er kam ja aus der Punk-Bewegung.
Ja.
Aus der Punk-Ecke kam er ja. Und die konnten natürlich mit Pink Floyd, was damals eine aufgeblasene Rockband war, überhaupt nichts anfangen.
Genau, es gab ja bei den Sex Pistols dieses legendäre T-Shirt I Hate Pink Floyd.
Ja.
Das war so die Attitüde, die also viele der Punks und New Wave-Helden zur Schau getragen haben.
Was hat ihn dann überzeugt? Kohle? Künstlerische Herausforderung? Irgendwas muss es gewesen sein, oder?
Möglicherweise beides, ja.
Er liefert jedenfalls eine wunderbare Performance ab. Du hast ja die filmische Umsetzung schon angesprochen, visuell eindrucksvoll, vor allem durch diesen Wechsel an Realfilmaufnahmen und Animationsfilm.
Genau, und das kommt, weil ich diese Zeichnungen, diese Figuren einfach sehr expressiv finde. Und die stimmen ja auch mit dem Artwork auf dem Doppelalbum überein. Die hat also Gerald Scarfe gezeichnet, die Animationsszenen. Das ist ein bekannter britischer Maler. Und
Karikaturist, ne? Tageszeitungen hat er gearbeitet.
Ja, genau. Genau, und er hat das gemacht. Und das haben natürlich viele der Kinobesucher auch wiedererkannt. Denn das originale Artwork von The Wall, also vom Doppelalbum mit den Figuren, mit der ganzen Atmosphäre, die da auch gezeichnet wird. Und auf diese Weise hat das funktioniert.
Also es ist kein Spielfilm. Anders wie meinetwegen Quadrophenia von The Who, was ja wirklich ein Spielfilmformat hat. The Wall wirkt auf mich eher wie eine Verfilmung von einzelnen Songs, die dann aneinandergereiht sind.
Das ist richtig. Es ist eigentlich ein riesiges Musikvideo. Es gibt einige wenige Szenen, wo auch gesprochen wird, beispielsweise mit Bob Hoskins, ein bekannter britischer Schauspieler. Der
hat den Manager gespielt.
Der hat den Manager gespielt, ja. Und er hat das eigentlich mit Bravour gemacht, diesen Manager, diesen Blutsauger von Pink. Aber es sind eigentlich keine Szenen, keine ausgereiften Szenen in dem Sinne. Es sind wirklich bloß Einsprengsel. Ansonsten haben wir das Gefühl, dass das gesamte Doppelalbum als Musikvideo umgesetzt wurde.
Kam jetzt eher durchwachsen an bei den Kritikern, oder?
Ja, erstaunlicherweise. Und auch beim Publikum. Ich erinnere mich an eine Publikumsumfrage damals zum Filmstart in den westdeutschen Kinos, die im Norddeutschen Rundfunk gelaufen ist auf NDR 2. Und da sagte also ein Kinobesucher, der rauskam, mir ist schlecht, mir ist einfach bloß schlecht. Ich kann jetzt nicht sagen, ich muss das erstmal verdauen. Ich finde den Film gar nicht so schlimm. Der ist natürlich expressiv, expressionistisch irgendwie. Ja. Aber ich finde ihn hervorragend gemacht, weil er eigentlich dem Inhalt des Albums voll und ganz gerecht wird.
Und ich finde, wenn da jemand aus dem Kino rausgeht und sagt, mir ist schlecht, dann hat der Film eigentlich genau das erreicht, was er erreichen soll.
Ja, vermutlich.
Weil so einfach so Berieselung, das hat ja dann mit guter Kunst nichts zu tun, weil gute Kunst muss auch wirken. Also in dem Sinne ist es eigentlich eher ein Kunstfilm. Ich verstehe schon, dass es nichts fürs Mainstream-Publikum ist. Aber aus künstlerischer Sicht.
Ich meine, das Album hat ja nun wirklich Substanz. The Wall, die Story, da ist ja nicht dran zu rütteln. Und ich finde, dem wird der Film eigentlich bravourös gerecht. Und von daher kann ich den Film nur gut finden.
Ich erinnere mich immer noch an diese eine Szene. Ich glaube, das war, als im Hintergrund Comfortably Numb läuft. Also Pink driftet quasi im Drogennebel ab und wird dann quasi wiedergeboren als so ein faschistoider Anführer. Ja, damit wird ja auch immer bei The Wall gespielt, dass Rockkonzerte mit faschistischen Veranstaltungen verglichen werden. Aber vorher verpuppt sich Ja, bekommst du dieses so ein Schleimkorsett, also er hat so ein Schleim, das ja. Schleim zieht er sich dann ab, während er zum Rockkonzert fährt und wird dann wiedergeboren als Nazi.
Ja, als Nazi und als Worm zugleich, das ist ja das große Thema, genau. Waiting for the Worms.
The Wall, Pink Floyd, der Film, also ich kann es nur jedem empfehlen, guckt es euch an, aber man muss dafür in der Stimmung sein. Sagen wir es mal so, es ist nichts fürs erste Date.
Genau.
1001 Musikgeschichten. Heute aus dem Jahr 1982.
In dem Jahr gab es ja auch den Schwangesang von ABBA. Also die letzte Single vor der quasi Auflösung der Popgiganten.
Ja, genau genommen gab es zwei letzte Singles. Also Die erste war The Day Before You Came, ein völlig verkanntes Meisterwerk. Und dann gab es noch Under Attack und die sind zeitlich in ziemlich dichter Folge veröffentlicht worden damals. 81 war ja noch die LP The Visitors erschienen von ABBA. Da war noch alles in Butter, war ein riesiger Erfolg, wie man das bis dahin auch nicht anders kannte von ABBA. Und dann 82 haben sie nachgelegt, da erschien eine Best-of-Compilation, ABBA The First 10 Years, also die ersten 10 Jahre. Da glaubte man also, die Band werde mindestens noch weitere 10 Jahre bestehen. Und das waren also die größten Hits von ABBA darauf. Und zwei neue Songs eben, The Day Before You Came, dieses 5,5-minütige Melodram, der große Auftritt von Agnetha und dann eben Under Attack, ein ziemlich geladener Song. Und mit sehr viel Elektronik und ich fand diese beiden Songs richtig gut. Ich bin der Meinung, das sind einige der besten ABBA-Songs. Hätten sie an der Stelle weitergemacht, dann wäre es noch richtig interessant geworden. Aber danach war dann Pumpe und das lag wohl daran, dass speziell diese zwei Songs so erfolglos waren. Benny hat damals gesagt oder später gesagt über The Day Before You Came, wäre er ein Hit geworden, dann hätten wir vielleicht weitergemacht. Aber Platzierungen wie Platz 5 in Deutschland oder Platz 35 gar in Großbritannien als höchste Notierung, das war nicht standesgemäß und das hat, glaube ich, die ABBA-Leute dann entmutigt, weiterzumachen.
Es ist aber auch sehr überzogen, oder? Ich meine, Platz 5 ist ja trotzdem noch verdammt gut.
Ja, ich denke auch. Und in Schweden war der Song sogar die Nummer 1.
Ich hätte gerne ABBA nach 1982 nochmal gehört. Also ABBA auf New Wave. Ich glaube, da wäre gutes Zeug bei rumgekommen, weil das sind ja verdammt gute Songwriter.
Ja, natürlich, ohne Zweifel. Und wie gesagt, wenn sie da an der Stelle mit Under Attack und The Day Before You Came weitergemacht hätten, das nächste Album, das wäre hochinteressant geworden.
Mhm. Apropos hochinteressant.
1001 Musikgeschichten. Heute aus dem Jahr 1982.
Lutz, willkommen zu unseren Geheimtipps, unseren Alben-Geheimtipps 1982. Was hast du?
Das war Eye in the Sky vom Alan Parsons Project. Yeah. In abgespeckter Version, diesen orchestralen Schmalz hat man jetzt außen vor gelassen und man hat ein sehr stringentes Album produziert mit einzelnen Songs, die vielleicht nicht mehr unbedingt ein Konzeptalbum ausmachen. Aber der rote Faden, das war eben halt so die Überwachungsgesellschaft, ein bisschen Big Brother, 1984 und so weiter. Das sind die Themen auf Eye in the Sky und soundtechnisch war das Album hervorragend produziert. Es war auf der Höhe seiner Zeit, es war übrigens schon digital produziert damals. Und
darf er nicht vergessen, dass Alan Parsons Tontechniker war.
In Abbey Road, genau. In der Abbey Mann Road. Hatte seine Hausaufgaben gemacht, ohne Zweifel.
Ich mag auch den Sound dieses Albums sehr.
Richtig.
Aber ich bin ja auch sowieso ein Fan von atmosphärischer Musik und mein Plattentipp zählt auch dazu. 1982 ist nämlich auch das Album Pornography erschienen von The Cure. Eine ziemlich düstere Platte. The Cure zählen ja zu den frühen Vertretern des Goth Rock und die Platte passt da voll rein. Frontman Robert Smith gilt ja sowieso nicht unbedingt als Frohnatur und damals ging es ihm auch besonders mies. Depressionen, Schicksalsschläge, Drogengeschichten, das alles hörst du dem Album an, aber auf eine fantastische Art und Weise. Ja. Das Schlagzeug, das stampft unablässig und schnörkellos und die Gitarre, also Robert Smith hat ja diesen besonderen Gitarrensound mit viel Chorus, richtig, viel Reverb, also Modulations- und Hall-Effekte, die für diesen unheilschwangeren Klang sorgen. Und dann noch die düsteren Texte dazu. Das ergibt alles einen kalten, aber trotzdem dichten, direkten Sound. Also das ist meiner Meinung nach eines von jenen Platten, bei der die Musiker genau das zur Musik gemacht haben, was sie empfunden haben. Also wirklich so 1:1 Übertragung. Ja. Das muss man mögen, gebe ich zu, aber Es ist eine wichtige Platte der Rockmusik. The Cure mit Pornography. Rappelvolles Jahr, 1982. Danke für deine Expertise, Lutz.
Gerne, hat Spaß gemacht.
Du hast uns mal wieder nicht enttäuscht und vielen Dank fürs Hören. Das waren 1001 Musikgeschichten. Wo es als nächstes hingeht, ist noch vollkommen offen. Wir sind gespannt. Bis dahin. Ciao.
Ciao.